Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update. Wir begrüßen euch wieder recht herzlich zu den wöchentlichen Datenschutz-News Amigosens, mit denen wir in gewohnter Art und Weise mit euch gemeinsam ins Wochenende starten. Heute ist Freitag, der 2. August, Redaktionsschluss wie immer um 10 Uhr und mein Name ist Gregor Wortbeck und bei mir ist
Natalia Wozniak, hallo.
Hallo Natalia. Ja, dann freue ich mich, dass wir heute gemeinsam diese Folge begehen werden, eine neue Ausgabe. Welche Themen hast du denn in dieser Woche mitgebracht?
Ich habe drei Themen mitgebracht. Ich habe zum einen die Sicherheitslücke in WhatsApp für Windows. Dann habe ich eine Zahlung von Meta in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar. Und ich habe den in dieser Woche stattgefundenen Angriff auf Microsoft Azure-Dienste.
Super. Wie es der Folgentitel bereits verrät, habe ich eine Nachricht zum Phishing mitgebracht, welches vermehrt über kompromittierte Microsoft Office 365-Accounts erfolgt ist. Die Apps für Olympia stehen in der Kritik für umfangreiche Datenverarbeitung und dann habe ich noch eine Veröffentlichung mitgebracht, auf die wir hinweisen möchten. Dann legen wir mal los.
Dann legen wir los, alles klar. Mein erstes Thema, die Sicherheitslücke in WhatsApp für Windows. Eine Sicherheitslücke in der aktuellen Version von WhatsApp für Windows erlaubt aktuell noch, zumindest Stand heute, das Versenden von Python und PHP-Anhängen. Wenn Sie jetzt gerade genauso gucken wie ich, ich habe es vorher auch noch nie gehört. Wenn der Empfänger diese öffnet, starten die Skripte ohne jede Warnmeldung oder ohne weitere Hinweise automatisch. Damit diese Attacke allerdings gelingt, muss Python auf dem Zielgerät des Empfängers installiert sein. Und jetzt kommen die Lösungen, warum wir das noch nie gehört haben. In erster Linie sind Softwareentwickler und Power-User anfällig für diese Sicherheitslücke, weil das wohl ein entsprechendes Programm für diese Beschäftigtengruppe ist. Das Risiko besteht daher insbesondere dann nach Ansicht des IT-Sicherheitsexperten, der diese Sicherheitslücke entdeckt hatte, wenn Anhänge in öffentlichen und privaten WhatsApp-Chatgruppen gepostet werden, sodass mehrere Empfänger mit den anfälligen Systemvoraussetzungen, also mit installierten Python, erreicht wurden und das Risiko einer möglichen Schadcode-Übertragung entsprechend hoch ist. Meine Gedanken dazu sind, es ist, glaube ich, mittelbar vorstellbar, dass die so übertragenen Schadcodes dann die Systeme der Empfänger beeinträchtigen können und potenziell, insbesondere wenn es sich bei den Empfängern auch um Admin handeln könnte, auch auf weitere Systeme übergreifen und diese auch mitbefallen könnten. Von daher, hier ist eine gewisse Vorsicht geboten.
Wie Heise in dieser Woche berichtet, ist es Cyberkriminellen gelungen, mehr als 14 Millionen Spam-E-Mails durch Ausnutzen einer Sicherheitslücke bei Proofpoint, einem Anbieter für IT-Sicherheitslösungen, zu versenden. Das stellt aber nur den Rekord dar, die 14 Millionen am Tag, denn seit Januar sind im Schnitt wohl mehr als 3 Millionen E-Mails am Tag über diesen Weg versandt worden. Die Art der Sicherheitslücke lässt das Risiko für Empfänger der Spam-E-Mails steigen, denn die E-Mails haben den Anschein, legitim von einem betroffenen Unternehmen versendet worden zu sein. Aktuell betroffen seien laut dem Artikel konkret etwa Disney, Coca-Cola und IBM, also schon sehr namenhafte Unternehmen. Was ist passiert, beziehungsweise wie erfolgen diese Angriffe? Die Angreifer haben eine Schwachstelle in den E-Mail-Relays von Proofpoint ausgenutzt. Und laut dem vorliegenden Bericht wurden eigens aufgesetzte virtuelle SMTP-Server genutzt, um mit kompromittierten Office-Accounts die genannten E-Mail-Relays von Proofpoint auszunutzen, um diese E-Mails zu verschicken. Soweit so gut die technische Ebene. Was erfolgt? Diese E-Mails können dann nämlich diese ganzen Sicherheitschecks, die standardmäßig halt erfolgen, umgehen und landen dann nicht in den Spam-Ordner vom Betroffenen. Ziel der Angriffe ist es, weitere Credentials vom Betroffenen zu erhalten, also eine klassische Phishing-Attacke. Die gute Nachricht ist, dass Proofpoint angibt, dass das Problem bereits gelöst ist und zusätzlich hat Proofpoint auch noch Sicherheitstipps für Admins veröffentlicht. Warum bringen wir diese Nachricht? Also es unterstreicht nochmal die Relevanz von Mitarbeitersensibilisierung im eigenen Unternehmen. Es zeigt sich ja immer mehr, wie viele Phishing-Attacken erfolgen und wie kreativ dann auch letztlich da Angreifer werden und dass man auch bei vermeintlich authentischen E-Mails diese, wenn in diesem Sachzusammenhang vielleicht nicht passend sind, dann doch auch nochmal hinterfragen sollte.
Ich glaube, nicht nur die Angreifer werden immer besser und es gibt auch Aktualisierung eben bei den Vorgehensweisen. Dementsprechend müssen wir auch unsere Mitarbeiter immer mehr sensibilisieren. Auch bei der Sensibilisierung reicht das, was vielleicht vor einem Jahr noch gereicht hatte, aktuell eben nicht mehr aus, sondern muss ein bisschen tiefergehend erfolgen, die Sensibilisierung. So, ich komme zu meinem nächsten Thema, nämlich den 1,4 Milliarden Dollar und Meta. Ich habe jetzt extra nicht Bußgeld gesagt, dazu kommen wir aber gleich. Es geht um eine frühere Facebook-Funktion. Diese erkannte Nutzer automatisch in den Fotos. Und zwar wurden Facebook-Freunde automatisch in hochgeladenen Fotos markiert. Also vorher erkannt und dann dementsprechend markiert. Hierzu wurde bereits 2022 eine Klage gegen Facebook, damals noch Facebook, eingereicht im Bundesstaat Texas. Konkret wurden Verstöße gegen zwei Gesetze des Bundesstaates Texas vorgeworfen. Es gibt ein texanisches Gesetz, was eben die Sammlung biometrischer Daten nur mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des Betroffenen erlaubt. Und dies sei trotz des jahrelangen Einsatzes dieser Funktion zur Gesichtserkennung eben nicht geschehen, so der texanische Generalstaatsanwalt. Meta wies die Vorwürfe damals, also 2022, noch als unbegründet zurück. Jetzt aktuell heißt es in einer Stellungnahme beim US-Sender CNBC, man sei zufrieden, die Angelegenheit beigelegt zu haben und wolle weitere Investitionen in Texas inklusive möglicher Rechenzentren ausloten. Dazu bietet Meta eine Zahlung in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar, das sind knapp 1,3 Milliarden Euro, zahlbar über 5 Jahre an. Aus der Meldung geht allerdings nicht klar hervor, ob das Verfahren auch tatsächlich mit der Zahlung des Betrages als abgeschlossen betrachtet werden kann oder ob es hier noch ein finales Ergebnis, in dem die Zahlung angenommen wird, ob es das noch benötigt. Es sei allerdings nicht die erste Klage, die durch Zahlung eines hohen Geldbetrages durch Meta beigelegt wird. Auch im Bundesstaat Illinois im Jahr 2020 konnte ein ähnlicher Vorfall, wo es eben auch um Gesichtserkennung und biometrische Daten ging, auch ebenfalls durch Zahlung eines Geldbetrages beigelegt werden. Von daher mal schauen, wie sich das jetzt hier auch entwickelt.
Persönlich finde ich es sehr spannend, in Kombination mit der Ankündigung von neuen Investitionen im Bundesstaat Texas. Und eine Zahlung einer Geldsumme wird es beendet. Aber das ist ein schöner Deal, der
ein
da beschlossen
Schelm
wurde.
Ein Schelm ist, der dabei Böses
denkt. Ja, genau. In einer unserer letzten Ausgaben haben wir die App der UEFA für die Fußball-Europameisterschaft für ihr Datenschutzniveau gelobt. Die offizielle App der Olympischen Spiele beweist das Gegenteil und fällt mit umfangreichen Datenverarbeitungen auf. Laut einem Bericht von Heise haben Sicherheitsforscher die App mal genauer unter die Lupe genommen. Und dabei ist ein bisschen was aufgefallen. Neben der genauen Standortbestimmung werden Benutzerdaten wie der Browserverlauf, E-Mail-Adressen, verwendete Geräte, Kamera- und Videoaufzeichnung, gespeicherte Fotos und Videos sowie Sensordaten gesammelt. An der Aufzählung sieht man schon, dass das natürlich ein umfassendes Bild über den Nutzer der App möglich. Dazu kommt, dass die App dann wohl sogar in der Lage sei, den Ruhezustand des Handys zu verhindern und eigenständig eine Verbindung mit WLAN-Hotspot herstellt oder herstellen kann. Betont wurde an der Stelle von den Sicherheitsforschern auch, dass das jetzt auch nicht gleich bedeutet, dass die Datenerhebungen missbraucht würden. Für Datenschützer seien das allerdings Warnsignale. Finde ich recht passend zusammengefasst, kann ich auch nur so unterschreiben. Da klingelt so ein bisschen. Und aufgefallen im ganzen Kontext der Olympischen Spiele, also es wurden mehrere Apps betrachtet, ist auch die App des Anbieters der Pariser Verkehrsbetriebe, welche präzise Standortdaten erhebe und wohl auch mit der Security und anderen Dritten teile. Jetzt mit Blick auf unsere Meldung in der letzten Woche, wo wir über umfangreiche, auch KI-gestützte Videoüberwachung während Olympia gesprochen haben, zeigt sich einfach, welche Datenerhebungen da erfolgen und was für ein Potenzial für eine individuelle Überwachung da letztlich auch gehoben wird. Das ist schon sehr, sehr deutlich und sehr umfangreich, das Ganze.
Schon Wahnsinn. Ich denke da an unsere Meldung, ich weiß jetzt gar nicht, vor 3 oder 4 Wochen, wo wir auch über die Ticket-App für die Europameisterschaft berichtet haben und gesagt haben, hier, das war jetzt ein Beispiel, so geht Datenschutz. Und bei der Meldung von heute für die Olympia-App denke ich tatsächlich genau das Gegenteil. So bitte nicht Datenschutz. Von daher, mal schauen, was da sich da vielleicht noch tun wird. Okay, ich komme zu meiner nächsten Meldung, nämlich den Angriff auf Microsoft und die Störung, die es diese Woche eben weltweit gab, eine weltweite Netzwerkstörung am 30. Juli. die auch Teile der Cloud-Dienste bzw. alle Microsoft Azure-Standorte beeinträchtigt hatte. Konkret haben Komponenten von Azure Front Door, Azure Content Delivery Network unterhalb akzeptabler Schwellenwerte gearbeitet, was zu intermittierenden Fehlern, Timeout und Latenzspitzen führte. Das heißt, es ging alles nicht so schnell und nicht so fließend, wie es eigentlich sein sollte. Nach nur rund 2 Stunden berichtete Microsoft bereits, dass die fehlerhaften Netzwerkpfade durch Konfigurationsänderungen bereits überbrückt werden konnten. Die vollständige Behebung der Probleme zog sich aber noch bis in die Abendstunden. Und nach circa 8 Stunden erklärte Microsoft den Vorfall für behoben. Geschuldet war das Ganze einem Überlastungsangriff, der dann die implementierten DDoS-Schutzmaßnahmen aktivierte. Allerdings haben genau diese Abwehrmaßnahmen bzw. ein Fehler bei der Implementierung dazu geführt, dass sich die Auswirkungen des Angriffs sogar verstärkt haben. Das berichtet Microsoft in einer Fehleranalyse auf der Azure-Statusseite, die es zu dem Vorfall gibt. Wir sehen hier also tatsächlich, wie wichtig die richtigen TOMs sind, technischen organisatorischen Maßnahmen. Hier konnte ein funktionierendes Notfallmanagement tatsächlich relativ zeitnah Abhilfe schaffen. Und auch ein Inzidenzmanagement als Teil der TOM ist natürlich sehr wichtig, um aus Vorfällen zu lernen. Auch das ist bei Microsoft nun auch angedacht. Ein Post-Incident-Review-Bericht ist bereits angekündigt durch Microsoft. Meine Idee ist jetzt nur noch dazu, vielleicht hätten hier Penetrationstests oder eine vorherige Simulation der Abwehrmaßnahmen helfen können, um die Funktionsweise auszutesten. Aber man kann natürlich nicht auf alles vorbereitet sein. Aber wie gesagt, Notfallmanagement, Incidentmanagement sind schon so die Maßnahmen, die es in jedem Unternehmen geben sollte, weil jedes Unternehmen kann betroffen sein.
Haben wir kürzlich erst bei CrowdStrike gesehen.
Zum Beispiel.
Ja, wir kommen schon zu den Veröffentlichungen. Wir haben schon unsere News quasi abgeschlossen und zeitlich gesehen ist es vielleicht ein kleiner Nachtrag, da diese Broschüre bereits im Januar veröffentlicht wurde, aber durch eine aktuelle Pressemeldung wurde sie erneut ins Gedächtnis gerufen und wir möchten daher auf die Broschüre Achtung Kamera der sächsischen Datenschutz- und Transparenzbeauftragten aufmerksam machen. Diese informiert umfassend über den Rahmen einer zulässigen Videoüberwachung und stellt dies anhand mehrerer Beispiele da, für Arbeitgeber, aber auch im privaten Bereich, wie im Auto oder auf dem Privatgrundstück, im Kleingartenverein, im medizinischen Bereich. Da werden viele Bereiche abgegriffen und darauf möchten wir dann hiermit hinweisen. Ich hatte gerade schon angekündigt, das war's schon für diese Woche. Ein bisschen Sommerloch, eine kürzere Folge heute.
Kurz und knackig, aber der Sommer ist eben da.
Genau, ich bedanke mich, Natalia, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir ein schönes Wochenende, wenn ihr uns am Freitag hört, einen guten Start in die Woche, wenn heute Montag sein sollte und sagen bis bald.
Bis bald, schönes Wochenende oder schöne Woche.